Richtung. Es war so eine Zeit, ja, ich persönlich sehe sie als eine sehr wichtige Sache an, als sehr wichtig, weil es ist immer wieder wichtig zu sehen, was tut Gott. Was ist sein Ziel? Warum macht er sich so viel Mühe, den Menschen zu schaffen, den Menschen zu erlösen? Was möchte Gott? Und es ist auch, denke ich, jedem sein Wunsch, wenn du gerettet wirst. Ja, also als ich gläubig wurde, was war meine erste Reaktion? Ja, was war die Reaktion? Als ich gläubig wurde, war, ich möchte Gott auch was tun. Ich möchte was für Gott tun. Und in der Regel, wenn du so ein bisschen geprägt bist, so wie ich, du kannst ja nur einen gewissen Rahmen, wo du kennst, dann möchte ich am besten gleich großer Evangelist werden oder am besten gleich ans Kreuz gehen für den Herrn, ja. Du willst so viel tun, du reißt gleich alles nieder, Verwandtschaft, Religion, bist voller Eifer. Und dann gibt es eine gewisse Zeit, dann besteht die Gefahr, dass es alles so ein bisschen einschläft. Und noch viel schlimmer, dass wir in unserem Eifer gar nicht wissen und vielleicht auch nie gehört haben, was Gott eigentlich will. Was er mit unserer Errettung, was das bedeutet, was das für ein Anfang ist. Ja? Er möchte viel mit uns machen. Er möchte nicht nur Sünder erretten. Er möchte nicht nur Sünden vergeben. Er möchte in uns wohnen. Er möchte durch uns leben. Und er möchte uns zusammen aufbauen. Ich muss sagen, das habe ich selten irgendwo gelesen. Wobei wir haben festgestellt, laut der Listerzeit ein Buch, das heißt Gemeinde nach Gottes Bauplan. Und das hat jemand geschrieben, der mit der Gemeinde an sich nichts zu tun ist. Also ein völlig neutraler Schreiber. Und er hat es so klar erkannt, ich sage es euch, unglaublich. Ich bin so traurig, das ist 1950 irgendwas geschrieben, dass so wenig davon weitergegangen ist. Gott hat ein Ziel. Wir sehen in 2. Mose sehen wir schon, Gott möchte nicht nur ein Volk aus Ägypten rausholen, er möchte sie nicht nur ins gute Land bringen, sondern er offenbart ihnen was Unglaubliches. Er sagt, er will bei ihnen wohnen. Ja? Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Gott will in unserer Mitte wohnen. Im Garten Eden gab es den Baum des Lebens in der Mitte. In unserem Leben soll auch der Herr in unserer Mitte sein. Und im Gemeindeleben soll Gott in der Mitte wohnen. Er soll nicht nur Gast sein, sondern er soll hier wohnen. Und sein Wohnen setzt voraus, dass etwas gebaut wird. Das Bild damals war diese Stiftshütte. Sie ist mitgezogen und sie war das Zentrum des ganzen Volkes. Und diese Stiftshütte musste aufgebaut werden. Die kam nicht vom Himmel. Die war nicht über Nacht da wie das Manna. Weißt du, das Manna, du bist morgens aufgestanden, dann lag es auf dem Boden. Aber das Haus Gottes, es musste gebaut werden. Das ist wichtig. Das Haus Gottes muss gebaut werden. Es braucht unsere Mitarbeit. Und es muss in einer bestimmten Art und Weise gebaut werden. Wir können nicht machen, was wir wollen. Ja, wir können nicht bauen, wie wir wollen, sondern er sagt schon hier, und sie sollen dir ein Heiligtum machen, nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild der Wohnung. Und wenn sich mal jemand die Mühe macht, und es lohnt sich, das zu tun, mal anschließend diese Verse zu lesen, das ist ja noch einiges, was da kommt, dann werdet ihr sehen, Gott beschreibt ganz genau, was er haben möchte. Er gibt die Maße an, er gibt die Materialien an, er gibt die Form an, er gibt alles an, weil es soll ihm entsprechen. Und ganz am Ende von 2. Mose schaut Gott, passt, habt ihr es genau so gemacht, wie ich es haben wollte, und sie haben es so gemacht, und dann heißt es, und die Herrlichkeit des Herrn füllte das Haus, oder in dem Fall die Wohnung, das Zelt. Gott möchte gerne wohnen, aber es bedarf grundlegender, sage ich mal, ja, es muss passen. Wir ziehen auch nicht in jedes Haus. Vor 2 Tagen, oder gestern war es, vorgestern genau, Da war die Pia bei uns, die Kleine da, Arbeitskollegin, die Tochter, und die kommt ja ab und zu zur Eva. Und dann sagt sie, der Papa hat keine Zeit, er muss jetzt eine Hundehütte bauen. Frisch? Wohnt Gott in einer Hundehütte? Du kannst einen Hund in die Hundehütte schicken, aber Gott möchte in seinem Haus wohnen. Es muss passen. Wir mögen irgendein Haus auch nicht einfach einziehen. Wir möchten auch, dass das Haus uns entspricht. Mhm. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil Gott ist ein heiliger Gott und Gott weiß genau, was er will. Und hier beginnt schon die Religion. Hier beginnt schon die Religion. Die Religion möchte bauen, wie sie es haben möchte. Wie sie sich vorstellt. Ja, es gibt so viele Bauten, die Gott nicht gefallen. So viele Dinge, die Gott nicht gut heißt. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir die Gemeinde bauen möchten, wenn wir Gott eine Wohnung geben wollen, sage ich mal ein Bild, dann müssen wir so bauen, wie er es haben muss und haben will. Ja. Das finde ich sehr wichtig. Und dann springe ich gleich weiter in Esra. Ich will ja keine Botschaft geben, sondern nur eine kleine Einleitung. Esra zeigt uns was, finde ich, sehr Trauriges. Es zeigt uns was Schönes und es zeigt uns in den ersten Versen was Trauriges. Schön ist, der Herr hat seinen Vorsatz nicht aufgegeben. 70 Jahre Gefängnis, 70 Jahre Exil haben nicht verhindert, dass es Menschen gab, die sich aufgemacht haben, um wieder nach Jerusalem zu ziehen. Das finde ich schön. Was nicht schön ist, wer ist denn ausgezogen? Habt ihr mal gesehen, welche Stämme? Juda und Benjamin. Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Wie viele Stämme gibt es denn? 12 Stämme. Und von den 12 Stämmen sind es 2, die ausziehen. Und davon auch nicht alle. Ja? Weißt du, wir hören immer wieder, ja, die Gemeinde, wir sind so wenig. Brauchst nur Esra lesen. Es sind nicht einmal alle 12 Stämme ausgewandert, ausgezogen. Es sind 2 Stämme ausgezogen. Die Israeliten waren schon so weg von, schon vorher durch die Sünde von Jeroboam und alle anderen Dinge, dass sie überhaupt kein Bewusstsein mehr hatten für dieses Haus. Weißt du, wir lesen, oh juhu, so viel ziehen aus. Ja, wie viel sind dort geblieben? Und das muss uns auch, mich persönlich ermutigt es, nicht auf die Zahl zu schauen. Nicht zu schauen, oh, da gibt es doch so viele Christen, wieder mal eine Erweckung, 10.000 treffen sich in Stuttgart in der und der Halle und feiern. Ist völlig egal. Gott fragt nicht nach der Zahl. Er hat nicht gesagt, alle 12 Stämme müssen ausziehen. Er hat gesagt, wer unter euch von meinem Volk ist, und der und plus 1 und 2 und dessen Geist erweckt ist, der soll aufziehen. Und das berührt mich. Das heißt, ich möchte einer sein von denen, und wenn es plus 10 sind, die ausziehen. Dann ist besser da dabei zu sein, als bei 9 Millionen und sonst was in Babel. Okay? Das ist wichtig zu sehen, nicht zu denken, es ist die Masse. Die Bibel zeigt uns das nie. Wo viele sind, ist keine Garantie, dass es falsch ist, aber es ist sehr wahrscheinlich. Weil einfach der Mensch das möchte, was er will. Dann bin ich schon bei Apostelgeschichte. Gott will kein Haus aus Stein. Das ist zwar banal, aber doch nicht. Ich weiß nicht, wie bin ich erzogen, gell? Gottes Haus in jedem Ort, in jedem Dorf, in jedem Kaff, sage ich mal, gibt es irgendeine Kirche oder eine Kapelle. Das ist für Gott ein Gräuel, da wohnt er nicht. Er wohnt in den Menschen, und zwar in denen, die ihm praktisch Eintritt gewährt haben. Alle, die ihn aufgenommen haben, in denen wohnt er. Und er wohnt in nichts Äußerem. Es ist nicht Stein, es ist nichts Äußeres, es ist nicht das Äußere, was Gott attraktiv ist. Was er sucht, ist unser Herz. Er wohnt in uns und er möchte auch in uns wohnen. Nicht bloß da sein, nicht bloß gefangen sein. Er wohnt in uns. Und wenn das Haus Gottes hervorkommen soll, dann nicht in Form einer äußerlichen Sache, sondern durch die lebendigen Dinge. Das ist, finde ich, wichtig. Die meisten haben vielleicht damit kein Problem. Ich habe jetzt auch keins mehr. Aber früher, du bist so, ich weiß auch nicht, wenn du so eine Kirche gesehen hast oder so ein Dorf, ein besonderer Ort. Aber Gott will das nicht. Er will auch nicht äußerliche Show. Er will die Wirklichkeit. Und dann bin ich schon fertig mit Timotheus. Timotheus zeigt uns, was ist denn das Haus Gottes? Ich fand, als ich diesen Vers das erste Mal gelesen habe, ja, es war schon viel Licht drin und es ist bis heute viel Licht drin. Gott zeigt uns, die Gemeinde ist das Haus des lebendigen Gottes. Was früher im Alten Bund war, es wirklich ein äußerlich sichtbarer, sage ich mal, ein sichtbares Gebäude. Im Alten Bund gab es wirklich den Tempel. Und da hat Gott in diesem Bild quasi gewohnt. Aber er will da nicht wohnen. Er will nicht im Stein wohnen, er will in der Gemeinde wohnen. Das ist sein Ort. Da wohnt er. Und diese Gemeinde, uns, will er zusammen aufbauen. Und vielleicht am Schluss noch als Erinnerung, der Petrus, der sagt in Kapitel 1, also im 1. Petrusbrief, in Kapitel 2, sagt er ja diesen sehr wichtigen Vers, in Vers 5, oder 4 sogar schon, zu ihm kommt, als zu einem lebendigen Stein. Gell, weißt du, wir sind alles Steine. Wir sind Steine. Er sagt zu Petrus nicht umsonst, du bist Petrus. Das heißt, du bist ein Stein. Warum sagt er das? Um ihm zu zeigen, er möchte aufbauen. Er möchte uns alle aufbauen. Er ist ein Stein von vielen. Wir sind alle Steine. Und hier, Petrus hat es ja verstanden und sagt hier, zu ihm kommet als zu einem lebendigen Stein. Gell? Von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, in Ehre gehalten. Und werdet auch ihr aufgebaut als lebendige Steine zum geistlichen Haus. Es liest sich so leicht, aber Gott hat so einen Wunsch, er möchte dieses geistliche Haus aufbauen. Und diese Konferenz hatte eine Hauptlast. Die Last ist, dieses Bewusstsein in uns zu erwecken. Neu wieder zu schärfen, was Gott eigentlich will.
Amen.
Weißt du, ich war beeindruckt, immer wieder, wenn ihr Kirchengeschichte lest, wenn ihr die Geschichte der Kirche lest und mal richtig schaut, dann werdet ihr feststellen, Gott hat immer Gläubige gehabt, die für ihn waren. Und Gott hat immer Gläubige gehabt, die auch für die Gemeinde waren, für den Aufbau waren. Das ist nicht so erst vor ein paar Jahren erfunden. Aber es war immer ein Kampf. Und es war ein massiver Kampf. Und es sind so viele Menschen gestorben und umgebracht worden, weil sie für die Bibel standen. Was ich habe, muss ich sagen, als ich die wieder gelesen habe, ich dachte, boah, wenn wir damals, ich war ja nicht dabei, mit diesen zwei Pfarrer gesprochen, was ich jetzt sage, ihr seid ein Mörderpack. Euer Laden ist ein Mörderladen. So viele Menschen haben sie umgebracht. Weißt du, du brauchst im Mittelalter nur die Bibel hochhalten. Ich habe eine Bibel, dann haben sie dich gleich umgebracht. Und schon allein der Besitz dieses Buches war ein Todesurteil. Geschweige denn zu lesen. Weißt du, was Luther sagt? Luther hat am Ende seines Lebens gesagt, in diesem Buch darf nur ein Priester lesen, nur ein Pfarrer. Und wenn er richtig lehrt, gehört er Gefängnis, Tod, Verbannung. So ist er geendet. Dieses Buch ist so kostbar, es zeigt uns die Wahrheit und es zeigt uns, Gott hat einen Plan. Gott baut und will sein Haus bauen. Und wenn wir möchten, dass er auch wiederkommt, dann ist die beste Tätigkeit, an seinem Haus zu bauen.
Amen.
Weißt, sich hinzugeben und zu sagen, Herr, wir bauen, nicht nur zu singen, komm bald und dann gehe ich spazieren. Ja, so ist doch, oder? Ich war schon in Versammlungen in Frankfurt in meiner Jugendzeit, Jugendzeit kann man sagen, und ich weiß noch, da habe ich zum Teil Gebete gehört, das hat nichts mit der Gemeinde zu tun gehabt. Ich habe gedacht, diese Geschwister, wow, mit denen kann ich Gemeinde bauen, aber diese Gebete waren nur gültig für die Versammlung. Das sagen wir, wupp, Thema erledigt. Es darf nicht sein, dass wir nur in der Versammlung die Gemeinde bauen. Es darf nicht sein, dass wir nur in der Versammlung mit dem Herrn vorangehen. Gell? Weißt du, das war doch das Schöne in Esra. Die ausgezogen sind, die haben richtig was verlassen. Die haben richtig was verlassen. Und die haben richtig einen Preis auch bezahlt. Die sind nicht in, toll gemachtes Jerusalem gekommen, alles prima, schöne Häuser gezogen, sondern sie sind zurückgekommen zu einer Schutthalde, zu einer Ruine. Das Land war auch noch besetzt von irgendwelchen fremden Völkern, die gar nicht an Gott richtig geglaubt haben. So ein Mischmasch-Volk wie die Samariter. Sie haben sich aufgemacht und es war für sie, sie haben einen hohen Preis bezahlt. Aber ihr Ziel war, Gott ein Haus zu bauen.
Amen.
Amen. So, ich denke, das war jetzt nur eine Einleitung, hoffe ich doch. Und wir können alle noch ein bisschen ermutigen, ausrichten.
Amen.
Herr Jesus.
Danke, Herr. Amen.
Also ich möchte auch sagen, Gott hat denen, die auszogen, den Geist erweckt. Er hat es gemacht. Kann man sagen, nicht sie oder weil sie es sind, sondern Gott hat ihnen den Geist erweckt und sind ausgezogen dann. Und das war mir auch so wichtig, dass der Herr auch oft Menschen den Geist erweckt, dass sie wirklich glauben können und zu Herrn kommen. Und darum müssen wir auch beten, dass der Herr noch Menschen den, wirklich, dass er auch seinen Geist in denen erweckt, besonders auch an den unseren.
Amen. Amen.
Mich hat das neu berührt, dass das Volk Israel, also die, deren Geist erweckt war, dass die wirklich was verlassen haben. Irgendwie habe ich früher immer gedacht, ach, das ist gar nicht so schlecht, da in Babylon war es ja eh nicht so schön. Und dann sind sie nach Israel gegangen und Abenteuer, Natur, Campen.
Oh, was ist Naturcampen?
Das klingt dort eigentlich ganz abenteuerlich.
Okay.
Aber wenn ich so richtig überlege, also ich hasse eigentlich Campen, das ist total ungemütlich. Und so auf Dauer, also da gab es wahrscheinlich auch nichts Gescheites zu essen, erstmal am Anfang, kann ich mir vorstellen. Und dann auch, dass sie dann da 3 Monate lang durch die Wüste gelaufen sind. Also da kann man ja nicht wirklich viel mitnehmen. Und wenn die dann in Babylon schon ihre Möbel hatten und ihre tollen Kleider, dann musst du dich wahrscheinlich so aufs Wesentliche reduzieren. Also die haben wirklich, die haben echt was verlassen. Also es ist nicht nur so, ja, jetzt gehen wir halt mal woanders hin, sondern die haben wirklich was verlassen. Irgendwie habe ich auch so gedacht, wenn wir das Haus des Herrn bauen, müssen wir auch was verlassen. Also ja, manchmal richten wir uns in so einer Komfortzone ein und denken so, ja, ist ja alles super, aber ja, aber irgendwie ist es dann, da stimmt dann auch irgendwas nicht, wenn es uns zu gut geht. Nicht manchmal. Ja. Obwohl der Herr auch den Segen gibt, also hat er von Israel ja auch den Segen gegeben, die ausgezogen sind. Aber sie hatten trotzdem die Bekämpfung, die in den Ball und die hatten es einfach eigentlich.
Ja, dieses Einfach für das Haus Gottes, das hat mich auch sehr berührt. Der Feind probiert immer das zu rauben und oft in den Augen von Christen, ich kann von meiner eigenen Erfahrung sagen, der sagt ja, du liebst den Herrn, Hauptsache du liebst den Herrn, das ist sehr wichtig. Und sein Haus, ja, ist überall und so weiter. Und dann wird so allgemein, dass das Haus des Herrn, wenn wir alle so eine Haltung haben, wird nie fertig gebaut. Ja. Und wie wichtig das für den Herrn ist, ich glaube auch auf dieser Konferenz haben wir das wieder neu und klar gesehen. Ja. Das ist einer von seinen größten Wünschen. Er will es nicht weniger als die Rettung unter keinen Tropfen Sündach. Ja. Sein Haus ist ihm so, so sehr wichtig. Und eigentlich das Haus des Herrn zu bauen, müssen wir alle. Ja. Alle, die das Leben des Herrn empfangen haben, die den Geist empfangen haben, das kam auch ganz klar. Und ich fand, diese Stelle habe ich wirklich oft nicht so sehr ans Herz genommen. Wir haben Matthäus 23 gelesen und diese Verse 37, ja, wo Jesus kam und sagte, ja, Jerusalem, Jerusalem, dass die Propheten töten, die Steine, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt. Und ihr habt nicht gewonnen. Siehe, euer Haus wird euch wüst gelassen. Und das zeigt auch diese wirklich bis zum Schluss, ja, der Herr hat nicht über seine leidende Gewalt, auch nicht nur über die Sünde, oh arme Sünde, sondern es hat ihm so leid getan, ja, das sind seine Kinder und er wollte sie sammeln, aber sie wollten es nicht. Ja. Und was dem Herrn gut tut, ist es nicht, dass keiner, wie oft im Christentum wirklich gepredigt wird, es gibt so wenig Lob für den Herrn. Wir müssen den Herrn loben, dann wird er zufrieden. Es war nicht der Punkt, dass das Haus nicht da war und die quasi keine Opfer gebracht haben. Und es gab keine Einheit, ja, und auch Einsicht von seinem Willen da. Und wie auch schon gesagt wurde, dass seine Kinder haben nicht gesucht, das, was ihm gefällt. Mich hat auch dann auch diese Behörde, der Feind findet diese Toleranz, Hauptsache, für Gott, Hauptsache wie Gott anbeten, Hauptsache wie Gott lieben, aber ist Gott zufrieden? Ja? Für ihn ist doch so wichtig, dass sein Haus in der Einheit gebaut ist und nicht in jeder Ecke da ein Stein liegt, was er schon vorbereitet hat und da und da und da. Das gibt keine Herrlichkeit und keine Gemütlichkeit sozusagen. Ja? Der Herr will, dass wir uns praktisch aufbauen. Und ich habe dann gemerkt, dass es ja, das ist das, was ich, gegen was der Feind am meisten jetzt kämpft. Nicht, dass das Evangelium nicht gepredigt wird, dass die Sünder nicht gerettet werden, dass die Arme und keine Ahnung, kranke Leute keine Hilfe bekommen, weil das ist die meiste Beschäftigung von den Christen. Sie denken, wir müssen hier mehr missionieren. Also, das ist zwar nicht schlecht, aber es ist alles immer noch nicht das Ausreichende für den Herrn, dass er kommen kann und dass er zufrieden ist. Und es ist wirklich sehr, sehr, sehr schade. Das ist immer der schlimmste Punkt, wie ich schon auf der Konferenz gesagt habe. Wenn du mit einem Christ Probleme haben willst, dann kannst du ihm sagen, wir sollen alle in der Einheit des Hauses anbauen, ja, und nicht jede seine eigene Gruppe. Dann gibt es den Schluss. Also zusammen zu gehen, einen Ober zu helfen oder zusammen eine Mission zu machen, wunderbar, alles gut, Lobpreis zu machen, den Herrn anbeten, singen und so weiter, das ist wunderbar. Aber dass wir alle unsere Selbst verlassen und dass wir in der Einheit des Hauses hinbauen, das ist jetzt, dann wollen sie nichts mit dir zu tun haben, obwohl es eben in deinem Eigen ist, sondern um den Willen des Herrn. Ja? Und ich habe gerade vor kurzem auch gedacht, dass so oft bin, ich muss auch dann aufpassen, dass ich dann nicht tolerant bin und denke, damit ich die Leute nicht beleidige, werde ich ihnen nicht sagen, das ist nicht gut, sondern bau weiter oder schön, Gott segne dich, dass du deinen eigenen Fleck da baust und dass das Haus des Herrn in der Wüste bleibt, das ist kein Problem. Du machst es schön. Aber der Herr will, dass wir wirklich für sein Haus stehen, ja, und dass wir diese Vision nicht verlassen. Es ist das Wichtigste, worin der Herr die Interesse hat. Wir haben zum Beispiel den Nachbarn, der probiert uns ständig zu sagen, dass unser Haus schlecht ist, weil er hat keinen Zugang zu seinem Haus am Hügel, er muss immer Treppe hochlaufen und sein Auto steht weit vom Haus und so schlecht und schlecht. Es hat mich immer gewundert, warum sagt er das? Ich habe dann gesagt, das ist doch unlogisch. Wir haben Zugang zum Haus. Also wir haben, das ist nicht unser Problem. Aber er will sein Problem uns im Kopf reinbringen, dass wir bereit sind, unser Geld zu investieren für seine Interessen. Und so oft Christen auch probieren, ihre eigenen Interessen zu realisieren und dadurch dazu irgendwie das für Gott anpassen, obwohl es ihr eigener Wille ist. Und ich denke, oh Herr Jesus, ich will weiterhin wirklich aufpassen, dass wir im Haus des Herrn nicht den Menschen wohlgefällig sind, sondern Gott. Ja.
Amen.
Immer seinen
Willen
tun, nicht
unseren
eigenen.
Amen. Ja.
Ja, es hat mich auch angesprochen, dass Gott schon sehr klare Vorstellungen hat, wie er sein Haus haben will. Es ist sein Haus. Er will es nicht irgendwie. Ja, wir sehen es schon im Alten Testament, in diesen Versen aus 2. Mose, wo er die Stiftshütte beschreibt, wirklich in allen Details. Und selbst was er nicht beschrieben hat, es war ihm wichtig, dass einer es macht, der mit dem Geist erfüllt war und vom Geist geleitet war, damit er es wirklich nach Gottes Vorstellung machen konnte. Weil es durfte nicht einfach nur nach eigener menschlicher Idee geschehen. Es musste nach Gottes Willen sein. Und ich war auch erinnert, wir haben ja jetzt letztes Jahr auch ein Haus gekauft und dann viel dran gebaut. Und eigentlich das meiste, was wir gemacht haben, war sehr vieles, nicht weil es jetzt schon schlecht war, sondern weil es einfach nicht uns entsprochen hatte. Es war nicht so, wie wir es haben wollten. Und wir haben sehr viel gemacht. Es war zwar gut, aber es war nicht so, wie wir es wollten. Ja. Und wir haben auch niemand irgendwie Lampen oder Vorhänge oder sonst was raussuchen lassen. Es sollte auch nach unserem Geschmack sein. Warum denken wir, Gott will sein Haus nicht nach seinem Geschmack haben? Ja? Sogar die Details will er nach seinem Geschmack haben.
Amen.
Dann, weil er sagt, das ist mein Haus. Da will ich in aller Ewigkeit wohnen. Ja? Das muss wirklich mir entsprechen.
Amen.
Es ist wirklich so, dass der Herr es ist, der das erbaut. Und es hat mich daher schon auch berührt, innerlich. Es wurde ja auch in einer Botschaft, einer Konferenz mal gesagt, es gibt viele sogenannte Gemeinden oder Werke, wo tatsächlich Menschen sich ausgedacht haben, wie sie das machen wollen. Und haben eine Idee und wie können wir wen ansprechen. Und es ist nicht die Ausrichtung, was ist dem Herrn wirklich entsprechend. Wie kann er bauen? Wie will er bauen? Und ich muss auch sagen, es ist tatsächlich, wenn wir heute dem Herrn gemäß bauen wollen, dann müssen wir ihn vor allen Dingen suchen. Ja?
Mhm.
Wir können nur seinen Willen erkennen, wenn wir ihn wirklich suchen und uns unter seine Hand demütigen. Also ich habe schon manches Mal gedacht, ah, das könnte man doch so machen in der Gemeinde. Ja, ich hatte schon manche gute Idee und am Ende musste ich feststellen, es war nicht vom Herrn. Und dann ist es immer gut, wenn wir uns demütigen können, wenn wir erfahren, Amen, Herr. Es geht ja auch nicht um meinen Willen, sondern um deinen. Ja.
Ich wollte mich nur über die zwei Beispiele bringen, von dem, was Jesus gemacht wird von Gott, weil ich habe kurz ein bisschen gekriegt und das finde ich echt krass. Mein Bruder hat in USA für Gott gemacht und er ist in so eine Versammlung und dann haben sie entschieden, kurz vor Neujahr eine Versammlung zu machen von allen Leuten, die Geschäfte haben, dass sie Präsentationen machen für eine Messe und für ihre Firmen und danach nach einem Jahr von dem Gewinn, was sie machen, 10% für die Gemeinde geben. Also es sollte so eine Versammlung geben von einer Messe, von Geschäften, von dieser Versammlung. Und dass die Menschen das gar nicht verstehen. Also sie machen daraus so Geschäftsprojekte und so weiter. Oder ein Bekannter von ihnen wollte unbedingt für Gott viel Geld verdienen und investieren und dann wollte er Millionär werden und er ist tatsächlich hat dann viel Geld gehabt, aber er hat sein Geld gesteckt, oft dann, er hat mit den Waffen gehandelt und hat viel Geld daraus bekommen und von diesem Geld, was er bekommen hat, hat er Gruppen, Missionare unterstützt, hier in manchen Ländern, im Osten und so weiter und keiner wusste, dass er Geld macht mit den Waffen, ja, die umbringen und später hat er so viel Geld reingesteckt und er hat immer gedacht, der Herr will, dass er Millionär ist. Er hat sehr viel Geld verloren am Schluss und dann er hat immer noch nicht verstanden, dass es nicht erregt. Und dann kam raus, dass er durch Waffen und so weiter Geld verdienen wollte. Und ich denke, der Feind bringt so sehr die Menschen in die Irre, dass sie denken, Hauptsache Geld für Gott, wie und so weiter, was in seinem Haus ist, ist egal. Es darf nicht so sein im Haus des Herrn. Mhm.
Herr Jesus. Ja, wir sind natürlich auch frei, auch andere Punkte mitzuteilen, die in der Konferenz vielleicht für uns wichtig waren. Hier war zum Beispiel, schließt ja an das an, der Punkt auch wichtig. Wir haben ja viel darüber geredet, der Geist wurde erweckt. Aber da habe ich so auch gedacht, ich habe eigentlich sogar nur das sprechen wollen, und das habe ich aber dann doch nicht. Wenn man, so wie man über das Haus bauen redet, muss man auch über den Geist erwecken reden. Und wie man dort beim Bau des Hauses auf viele Vorstellungen trifft, trifft man sicher auch bei dem, der Geist wurde erweckt. Du hast vorher gesagt, ja, ihr Geist hat Gott erweckt, das stimmt. Aber es gibt einen großen Anteil von uns, dass Gott den Geist erweckt. Das ist nicht eine nur reine Gottessache, sondern wir müssen bereit sein, wir müssen willig sein, wir müssen mitarbeiten, dass Gott den Geist erweckt. Bei Kyros zum Beispiel, wenn du ihn geschichtlich anschaust, das war jetzt kein besonderer König im Sinne ausgerichtet auf Gott allein. Er hat viele Götter gehabt. Marduk war sein Hauptgott. Dass Gott seinen Geist erweckt hat, das hat nicht mehr gewirkt, als nur, dass sie ausgezogen sind. Was schon gewaltig war, ja, dass er ihnen das erlaubt hat. Aber er war deswegen nicht gerettet. Und er war auch keiner, der Gott gesucht hat. Er hat mehr Krieg geführt, wie wir alle. Er hat mehr Menschen umgebracht, wie viele andere. Ja. Es war ein Herrscher, der damit davon gelebt hat, ein Land nach dem anderen zu erobern. Es war kein guter Mensch. Es war ein Herrscher. Aber doch konnte Gott sein Herz erwecken, seinen Geist erwecken. Und wenn es nur diesmal war, und ich glaube, es war auch nur diesmal, damit er dem Volk sagt, zieht aus. Aber wie konnte er das? Was war der Schlüssel? Ein Schlüssel ist immer das Wort. Das Wort war ein wichtiger Schlüssel, weil es gab ein Wort, das an ihn gerichtet war. Er sagt ja sogar selbst, Gott hat ihm den Befehl gegeben. Wo kommt denn der Befehl her? Hat er das geträumt? Sind da Wahrsager gekommen und haben gesagt, ist Gott ihm erschienen? Gott hat es schon in Jesaja angekündigt. Er hat ihm schon klar gesagt, es wird einer kommen, Kyros, der wird mit mir ein Haus bauen. Der wird die Trümmerstätte wieder aufbauen. Und das hat Kyros gelesen, bekommen, vorgelesen. Das hat ihm jemand erzählt und gesagt, guck mal hier, da stehst du. Und es hat ihn angesprochen. Da war sein Herz in dem Punkt weich, auf dieses Wort zu reagieren. Und dann war es für ihn auch nicht schwer zu sagen, wer von euch aus dem Volk ist, der ziehe hinaus und baue diesen Gott. Und genauso, wenn es ums Haus geht, wenn es um den Herrn geht, wir brauchen die richtige Haltung und wir brauchen das Wort. Weißt, ohne das Wort ist die Wahrheit, das Wort ist der Weg. Nicht umsonst beginnt sowohl die Bibel überhaupt, als auch das Johannesevangelium mit dem Wort. Im Anfang war das Wort. Weißt, wie willst du sehen, was Gott will, wenn du das Wort nicht kennst? Gott schickt einen Engel runter und sagt, jetzt geht's los. Das ist unsere religiöse Vorstellung. Die Wahrheit ist, Gott gibt uns sein Wort. Und Gott zeigt uns in seinem Wort sein Haus. Und Gott zeigt uns auch, dass wir dieses Wort brauchen, damit in uns was passiert. Wie wurde ich gerettet? Wie wurde mein Geist das erste Mal in meinem Leben erweckt? Indem ich das Wort gelesen habe. Ich war Heide, religiöser Heide. Und dann habe ich angefangen, das Wort zu lesen. Und das hat mich verändert. Das hat etwas in mir bewirkt. Und das hat mich ausgerichtet, aber das hat mich auch noch nicht gerettet. Gerettet hat mich im Endeffekt, dass ich Buße getan habe. Der Kyros, sein Geist war zwar erweckt, aber nachher hat er, das war 7 Jahre, hat er noch danach regiert, er hat nichts anderes gemacht, wie ein Krieg nach dem anderen. Und sein Hauptgott war bis zum Schluss Marduk, dem hat er geehrt. Aber in dem Moment hat er einfach mal einen Lichtblick gehabt. Der hat ausgereicht. keine wirklichen Herz für das Haus gehabt. Und meinst du, die Gegner von Jerusalem hätten 7 Jahre verhindern können, dass das Haus gebaut wird, wenn er das gewollt hätte? Da hätte er nur 1000 Soldaten hingeschickt und gesagt, so, jetzt bauen wir das Haus, dann wäre das ganz schnell fertig geworden. Ich will damit nur sagen, wir brauchen auch viel Gemeinschaft, was es heißt, wie kann man den Geist erwecken. Weißt du, wie kann ich meinen Geist wieder erwecken? Wie kann es wieder brennen? Damit wir aufs Gehen und Zielen. Und nicht nur am Anfang, wie bei Esra, wie lange hat es gebrannt? Bis der erste Widerstand kam. Dann war schon rum. Dann haben sie schon alle aufgegeben. Es zeigt, nur erwecken reicht noch nicht aus, es muss weitergehen. Es ist wichtig für den Anfang, aber es muss weitergehen.
Amen. In Daniel 9, Kapitel 9, da steht, im 1. Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasverus, von Geschlecht der Mede, der über das Reich der Chaldäer König geworden war. Im 1. Jahr seiner Königsherrschaft achtete ich Daniel in den Büchern die Zahl der Jahre, über die das Wort des Herrn zum Propheten, der bei mir geschehen war, dass nämlich 70 Jahre über den Trümmern Jerusalems dahingehen sollten. Anerkannt das Begebnis und das Gebet Daniels. Und ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, ihn und ihn mit Gebet und Flehen zu suchen.
Amen.
In Fasten und Sack und Asche. Und ich betete zum Herrn, meinen Gott, und ich bekannte und sprach: Ach Herr, du großer und furchtbarer Gott, der Bund und Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und so weiter. Ja, Daniel hat in Gott gesucht, was ist geschrieben. Mhm. Und hat es von 70 Jahren. Und dann wird praktisch Gott sich ihm zuwenden und wird das geschehen, also dass Darius sich gewählt, also praktisch und Gott in die Welt gekommen hat, wie du schon gesagt hast, dass sie das im Geist damit hat, soll zurückkehren.
Amen.
Und soll das Haus zusammenbauen. Und das ist, man sieht da in der Bibel immer wieder einzelne Menschen. Und bei Esra und so auch der Einzelne, der Geist ist schon weg worden und ist gekommen und es ging wieder weiter.
Mhm.
Und das ist so wichtig, dass auch die Gemeinde als Gesamtes sich zum Herrn wendet, aber auch Einzelne besonders sich zum Herrn wendet und ihn suchen, in Gebet, in Fasten und so weiter, wie steht.
Amen.
Das ist was, das mit Gott erhört Gebet steht.
Amen.
Und Gott will, dass wir ihn suchen, in allem Leben. Und dieses Erwecktsein, das ist, wo ich praktisch als Schulung merkte, da haben wir erwähnt, dass die Welt das Beste für Jesus.
Mhm.
Die Welt, ich bin ein Sünder, ich brauche Jesus, ich brauche die Errettung. Und wo ich dann das erfahren habe, dass ich das glauben konnte, meine Sünden hat Jesus am Fluch uns getragen.
Mhm.
Ich bin frei, ich bin rein durch das Blut des Lammes. Das war so was Großes, dass ich auch wie der Wilfried sagte, ich wollte unter was machen. Und ich habe versucht, wo ich herkomme, sind das 4 Höfe. Ich bin zum einen nachgegangen, habe dem von Jesus erzählt. Und was habe ich gehört? Ha, ich mache das. Ich mache das in der Kirche und mache das.
Mhm.
Gott ist da. Gott ist mit mir zu reden.
Okay.
Und kein Eingang.
Mhm.
Und das ist für heutzutage noch schlimmer, kann das sein.
Mhm.
Schon durch die Medien, die Fernsehen und so weiter. Es ist kein Fragen nach Gott.
Mhm.
Aber wir sollen umso näher uns wenden zu sein. Herr, dein Wort sagt, dass du bald zurückkommst.
Amen.
Ja, und diese Zeichen, was Gott ihm geschrieben hat, dass das Evangelium hinausgetragen wird in alle Welt und so weiter, dass die Braut sich bereitet, wir sehen es, sie geht in Erfüllung. Das kann heute oder morgen geschehen. Und wir sollten uns wie die jungen Jungfrauen bereit machen, dass wir Gefühl haben, dass der Geist in uns brennend ist über den Herrn. Und wenn das wird, der Herr wird es, wenn wir uns zu ihm wenden.
Amen.
Amen.
Amen. Es gibt einen Vers in Matthäus 22, Vers 29. Der ist mir sehr in den Sinn gekommen aufgrund ein paar Gespräche, längere Gespräche, die ich geführt habe über die Gemeinde. Und da musste ich jedes Mal am Ende der Gespräche war dieser Vers in meinem Sinn. Weil das Gegenüber, mit dem ich gesprochen habe, hatte ich so den Eindruck, sie sind betrogen. Mhm. Und zwar bist du betrogen, wenn du zwei wichtige Dinge nicht kennst und nicht hast und nicht damit Umgang hast und damit lebst. Das erste kam ja jetzt schon klar zum Ausdruck. Wenn du die Schrift nicht kennst, dann bist du schon betrogen. Der die Schrift nicht kennt, ist betrogen. Egal was du machst. Ich kann dir sagen, du kannst machen, was du willst. Wenn du die Schrift nicht kennst, du bist betrogen.
Amen.
Das ist allein meine Erfahrung, bevor ich gerettet war. Die Schrift nicht gekannt, völlig betrogen. Aber, wenn du jetzt denkst, du kennst die Schrift sehr gut, du kennst sie wirklich gut, viel gelesen, kennst sogar Passagen auswendig, weißt, wo was steht, und du kennst die Kraft Gottes nicht, du kennst den Geist nicht, du kennst den Herrn nicht. Ja. Du bist auch betrogen.
Ja.
Dann weißt du genau, ein Beispiel, du weißt äußerlich ein paar Punkte, wie die Gemeinde sein soll. Sie muss das haben, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Und das braucht sie auch. Die 5 Punkte nicht da, ist es nicht die Gemeinde. Vorsicht. Vorsicht. Es ist nicht so einfach, nur du nimmst ein paar Punkte der Schrift, sagst, das muss sein, ist es nicht die Gemeinde. Dann kannst du dir gehen wie die Pharisäer. Der Herr steht vor ihnen, sie wissen genau, was der Messias denn alles haben soll, aber er, ich habe doch 5 Messias-Punkte, er steht vor mir, komisch, stimmen nur 2 oder so. Ist er nicht der Messias. Und überhaupt, er kommt aus Nazareth. Kann es schon gar nicht sein. Erledigt.
Ja.
So, Vorsicht. Ich kann nur euch hier einen Satz geben. Wir müssen 2 Dinge sehr gut kennen. Das Wort. Wenn du nur auf den Geist gehst, ohne Wort, dann landest du heute oder morgen oder in einer Woche bei den Pfingstlern. Geist, 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 du rollst am Boden rum und machst irgendwelche Dinge überhaupt. Geist, Geist, Geist. Das Wort ist weg, alles der Geist. Jeder Quatsch und jeder Käse. Ja? Oder du machst andersrum, Geist weg und nur noch Wort. Dann landest du irgendwo bei den geschlossenen Brüdern. Du guckst, stimmt die Haarlänge? Oh, er hat falsches Hemd an. Oh, keine, was weiß ich, Frauenkleidung und weiß ich. Du wirst alles kategorisieren und überhaupt, Haarlänge stimmt auch nicht und ach, du liebe Zeit.
Mhm.
Dann landest du bei denen, ist auch nicht so prickelnd. Ja? Du hast vielleicht dann alles richtig, aber das Dümmste ist, du hast den Herrn nicht. Und das ist wirklich, das hat mich so angesprochen, weil die Gespräche waren länger und es waren so beide Extreme ein bisschen. Wir müssen das Wort kennen. Ich kann es euch, Junge, auch nur ans Herz legen. Lest das Wort so viel ihr könnt und auch Freudigkeit habt. Und den Herrn dabei kennen. Wirklich, wie ist der Herr? Herr, selbst wenn hier so steht und es scheint so zu sein, Herr, wie bist du? Wie willst du es? Ja? Und dann, Halleluja, dann kann ich auch sein Haus bauen.
Mhm.
Ich denke, das müssen wir auch noch rausbringen. Das hat mich auch so angesprochen. Wie können wir anderen Christen helfen, die Gemeinde zu sehen?
Mhm.
Du kannst nicht in sie reinprügeln, das geht gar nicht. Aber du kannst ihnen eine Hilfe sein.
Ja.
Weißt, was ist Gemeinde und was ist es bitteschön nicht? Und da gibt es schon Kriterien. Und das müssen wir versuchen, diesen Christen, die ja dann vielfach so auf der Suche sind, denen müssen wir eine Hilfe darreichen. Der Rest muss der Hammer haben. Und ihr Herz natürlich, wenn sie wollen, werden sie es auch sehen. Da bin ich getrost. Aber wir können schon einiges dafür tun. Der Vers hier heißt, wir sollen die Grundfeste und Säule der Wahrheit sein. Na, bitteschön, sollen wir es aber auch sein.
Ja, genau.
Und nicht nur einer weiß alles oder drei, vier, sondern das betrifft uns dann schon alle.
Ja. Amen.
Was mich berührt hat, war, dass der Herr seine Gemeinde bauen will.
Mhm.
Er hat diesen Vorsatz, er hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen.
Mhm.
Und das wird er auch ausführen. Ja, auf jeden Fall wird er das ausführen. Mit wem? Ja, der mitmacht mit ihm, der mit ihm zusammenarbeitet. Und im Alten Testament, ich habe einige Verse rausgesucht, wo der Herr, der sagt öfters, ich will unter euch wohnen, ja. Meine Wohnung soll unter euch sein, dort will ich dir begegnen. Und das hat er auch geschafft, obwohl das Volk so rebellisch war und dann wurden sie ja weggeführt nach Babylon, aber er hat seinen Vorsatz nie aufgegeben. Und selbst nur zwei Stämme sind zurückgegangen, ja, aber er hat seine Wohnung bekommen.
Mhm.
Und auch heute, er baut seine Gemeinde.
Ja.
Und deshalb ist es ja auch gefallen, mit oder ohne uns. Ja. Und ja, der Herr muss uns immer wieder neu erwecken, uns auch auf dieses Ziel auszurichten. Weil der Feind bringt viele Dinge. Ja, er bringt das, er bringt jenes. Er will uns immer ablenken von diesem Ziel. Und oh, das ist doch auch noch wichtig. Ja, darauf müssen wir uns konzentrieren. Aber der Herr will seine Gemeinde bauen. Und daran wollen wir auch festhalten, ja, bis er wiederkommt. Und ich denke, der Feind, der denkt sich noch viele Dinge aus in der Zeit vor der Wiederkunft des Herrn. Aber wir haben diesen Vorsatz gesehen und daran halten wir auch fest. Ja. Und mein Gebet ist auch, dass der Herr wirklich unsere Herzen bewahrt, auch zu diesem Vorsatz. Dass wir nicht abgelenkt sind und man kann viele Dinge machen oder wir kommen auch und alles richtig, aber die Frage ist halt, ob der Herr uns auch benutzen kann für den Aufbau der Gemeinde.
Amen.
Ich habe jetzt Esther auch öfters nochmal gelesen, auch nach der Konferenz. Und ein Wort, das hat mich sehr angesprochen, es wurde gar nicht in der Konferenz erwähnt, zwar gelesen, aber drüber gesprochen wurde nicht. Das ist das Wort, die Weggeführten. Das kommt sehr oft. Söhne der Weggeführten, Kinder der Weggeführten, die Weggeführten. Das muss uns vor Augen sein. Satan will immer wegführen. Er will immer vom Vorsatz Gottes wegführen. Und dann nimmt Satan nimmt alles. Die Bibel, Menschen, große Prediger, egal was. Er nimmt die Welt, er nimmt Geld. Er guckt, wo bist du anfällig? Und dann nimmt er dich und will wegführen. Das hat mich irgendwie angesprochen. Wir müssen aufpassen, nicht von ihm weggeführt zu werden in irgendwas rein, nach Ägypten, nach Babylon rein, nach Sodom und Gomorra, wenn es ganz schlimm kommt, sondern wir müssen wirklich achten. Herr, bewahre mich, ich will kein Weggeführer sein. Ja? Und wenn dann ein Weggeführer, der wieder zurückgekommen ist.
Amen.
Das ist kostbar. Ja?
Amen.
Kann sein, wir sind mal weggeführt, aber zurück. Und immer, wenn wir weggeführt sind, zurück.
Amen.
Genau. Nach Jerusalem. In die Gemeinde. Amen.
Amen.
Wenn es noch 70 Jahre ist.
Amen. Besser schneller.
Heute muss schneller sein.
Amen.
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 Ja, Amen.
Vielleicht auch noch kurz diesen Punkt, der mich auch in Daniel 9 angesprochen hat. Als er gesehen hat, dass die Zeit wirklich da ist, er ist nicht hingegangen und hat einfach geguckt, ja, jetzt sammle ich ein paar Leute, wie kann ich was organisieren, dass da jetzt wieder in Jerusalem was gemacht wird. Sondern er konnte das auch nicht tun. Ja,
war viel zu alt.
Wie man?
Der war viel zu alt. Der war ja steueralt in der Zeit.
Ja, aber er hätte, er hätte auch einfach sagen können, ja, schön, ne? Aber er hat gebetet, er hat den Herrn gesucht, das Amen. Angesicht des Herrn.
Amen.
Und das hat der Herr sicherlich benutzt. Und der Herr hat dann den Geist erweckt von Kyros, von jedem Einzelnen, der gezogen ist. Es war immer die Hand des Herrn an diesem Werk. Es war wirklich der Herr, der hier die Initiative ergriffen hat. Und das hat mich sehr ermutigt. Und das ist einer der Punkte, wo der Herr mich auch berührt hat, ihn im Gebet auch zu suchen und dieses Anliegen, auch dass heute der Herr sein Haus vollenden kann und weiterbauen kann, dass wir das wirklich im Gebet auch vor ihm bringen. Hier ist mir wirklich auch Daniel ein Vorbild geworden, ja, und den Herrn da zu suchen und auch unser Flehen und Bitten vor ihn hinzulegen. Amen.
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 Und Daniel ist ja schon ein Beispiel. Er war der Erste und bei den Ersten, die dann ausgezogen sind, und 70 Jahre, das heißt, er war schon 85, 86 und sowas rum. Und es hat immer noch auf sein Herzen gebrannt. Weißt? Und er war immer noch, er war noch nicht in Rente gegangen, geistlich gesehen. Weißt? Also in dem Alter sind die meisten schon in Rente, gell? Aber er hat immer noch gesucht und gebetet und sich hingegeben für das, dass Gott wieder erinnert wird. Hey, da war doch mal ein Versprecher, bitte einhalten.
Und Sehnsucht gehabt.
Und Sehnsucht gehabt. Obwohl er nicht selber ausgezogen ist. Das war halt wahrscheinlich nicht mehr möglich. Aber da war alles da.
Amen.
Ja.
Ich lese gerade in Sacharja und da ist mir irgendwie so aufgefallen, mehrere Verse, die das sagen, in Sacharja 10 zum Beispiel, dass es nicht um unsere eigene Stärke geht. In Vers 12 steht zum Beispiel, so werde ich sie stark machen in dem Herrn und nur in seinem Namen werden sie leben, spricht der Herr.
Amen.
Und im nächsten, Kapitel 12 steht es wieder, in Vers 5, unten. Und dann, die Bewohner von Jerusalem sollen Stärke nur in dem Herrn der Herrscharen, ihrem Gott, haben.
Amen.
Das ist auch das Gleiche, was auch im Psalm 84 steht. Wenn wir das lesen, steht auch Psalm 84. Psalm 84, Vers 6. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Ja, ist mir irgendwie aufgefallen, dass das da jetzt so häufig ist, dass die nur Stärke in dem Herrn kommen sollen.
Durch seine Geist soll es geschehen.
Amen.
Amen. Genau. Sagt halt der Herr, bleibt bei seinem Vorsatz, es muss ihm entsprechen.
Ja.
Sonst ist es nicht sein Haus. Es war in Ezekiel ja ein Hammer. Für die haben gedacht, der Herr wird sein Haus immer bewahren. Ja? Und Ezekiel sagt, nein, der wird Zerstörer, weil es ist nicht mehr sein Haus. Sie konnten es nicht glauben, bis der Herr es zerstört hat, dann haben sie es wieder nicht verstanden. Aber Ezekiel hat es ihnen klar gezeigt, es ist, ich bin nicht mehr zufrieden, es ist nicht mehr mein Haus. Deswegen ist auch wirklich nur Gemeinde zu sagen, ich baue Gemeinde, noch nicht ausreichend. Es muss auch sein Wohlgefallen finden.
Amen.
Dass er wirklich sagt, das ist mein Haus.
Ja, amen.
Deswegen muss man immer klar sein, was sein Haus ist und wie es gebaut wird. Ja. Und was ihm gar nicht gefällt, das muss raus. Und draußen bleiben.
Amen.